Die kleine Seelsorgerei. Selbstverletzung, wenn der Schmerz gut tut. Von Edward T. Welsh. Wenn du dich noch nie absichtlich selbst verletzt hast, dann scheint es unmöglich, diejenigen zu verstehen, die so etwas getan haben. Sind denn nicht alle lebenden Geschöpfe bestrebt, Schmerz zu vermeiden? Aber wenn du dich absichtlich verletzt hast, dann scheint ein solches Verhalten notwendig, normal, ja, sogar richtig zu sein. Es kann sich tatsächlich wie ein vorübergehendes Heilmittel anfühlen, wie bei einem Diabetiker, der sich eine Spritze gibt. In dieser Broschüre wird vorausgesetzt, dass du in einem Kreislauf absichtlicher Selbstverletzung gefangen bist oder dass du jemanden liebst, den das betrifft. Entweder möchtest du Hilfe erfahren oder Hilfe weitergeben. Wenn du helfen möchtest, dann bedenke, dass das Ritzen und ähnliche Handlungsweisen ihre Ursachen haben. Du musst versuchen, die Welt einer solchen Person zu verstehen. Wenn du selbst derjenige bist, der in einem solchen Verhalten gefangen ist, dann sollst du wissen, dass das Heilmittel viel attraktiver ist, als du denkst. Im Augenblick verabscheust du vielleicht dein Verhalten, aber du fühlst auch, dass du das brauchst. Durch Selbstverletzung schützt du dich, möglicherweise auf deine Art, vor etwas Schlimmerem. Dies aufzugeben fühlt sich an wie ein großes Risiko. Und das wäre es auch, wenn du keine Alternative hast. Aber es gibt einen besseren Weg. Fühlt sich jemand allein? Zweifellos fühlst du dich allein und isoliert. Du wehrst dich dagegen, mit Menschen zu sprechen, die helfen wollen. Und wenn du das tust, reagieren sie über. Jedenfalls spricht man nicht über absichtliche Selbstverletzung. Niemand verwendet es als Illustration für eine Predigt. Und keiner erwähnt sie in einer normalen Unterhaltung. Und doch verbreiten sich solche Verhaltensweisen stillschweigend. Die Zahl derer, die sich selbst verletzen, geht in die Millionen. Und es gibt noch viel mehr von denen, die helfen wollen. Fiona Apple, Garbage-Liedsängerin Shirley Manson und die Schauspielerinnen Angelina Jolie und Christina Ricci sind ein paar Prominente, die bestätigt haben, dass sie in der Vergangenheit Probleme hatten, indem sie sich selbst geritzt haben. Aber dieses menschliche Problem gibt es schon seit langer Zeit. Die Bibel beschreibt altertümliche Götzendiener. Diese ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Sie glaubten, dass sie damit ihren Gott besänftigen könnten. Diese Praxis kam sogar während des Mittelalters im Christentum vor, als Selbstgeißelung und andere schädliche Praktiken, die übliche Formen der Selbstkasteiung waren. Sie leben bis heute in eher verborgenen Formen der Kasteiung fort. Es ist wenig tröstlich, wenn du weißt, dass du damit nicht allein bist. Aber wenn andere Menschen dasselbe erlebt haben, besteht vielleicht die Hoffnung, dass man dich versteht. Wenn andere Menschen geholfen haben, kannst du vielleicht auch helfen. Selbstverletzung, was ist das? Menschen, die sich selbst verletzen, tun das auf verschiedene Weise. Nagelbeißer hören nicht auf, bis ihre Finger bluten. Wer Pickel ausdrückt, der quetscht und kratzt, bis die Haut Schaden nimmt oder sich alte Wunden entzünden. Wer sich selbst schneidet, hat immer eine Rasierklinge zur Hand, um den eigenen Körper zu ritzen, einzukerben und aufzuschlitzen, was man danach zu verbergen versucht. Andere schlagen sich mit Fäusten grün und blau oder verbrennen sich mit Zigaretten. Manche brechen sich die Knochen. Magersucht, also absichtliches Hungern, ist eine Form der Selbstverletzung, die als Begleiterscheinung weiterer Formen auftritt oder als Einfallstor für weitere Selbstmisshandlungen dient. Männer und Frauen, die ihre Ernährung gravierend einschränken, sind Perfektionisten, die niemals perfekt sein können. Sie verstecken sich auch vor ihren eigenen Gefühlen, wodurch ein Umfeld geschaffen wird, das Ritzen und Schlagen begünstigen kann. All das klingt nach Todessehnsucht und Selbstverletzung kann tatsächlich selbstmörderisch sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Handlungsweisen. Menschen, die absichtlich eine Arterie aufschneiden, versuchen sich umzubringen. Sie wollen ihrem Leben ein Ende setzen. Wer sich aber einfach nur ritzt, achtet gewöhnlich genauer darauf, wo und wie tief er sich schneidet. Er will sich einfach nur besser fühlen. Diejenigen, die sich selbst misshandeln, wollen bezeichnenderweise leben. Sie wissen nur nicht, wie sie mit ihren stürmerischen Gefühlen leben können. Halte mal inne und überlege dir den nächsten Schritt. Wenn jemand in Gefahr ist, fühlen wir uns gedrängt, sofort etwas zu tun, zum Beispiel diese Person zu bewachen oder sie am Ritzen zu hindern, bevor Schlimmeres geschieht. Diese Reaktionen sind angemessen und geschehen gewöhnlich aus Liebe. Aber hier musst du vielleicht gegen deine Instinkte handeln. Wenn du helfen möchtest und die Gefahr erkennst, dann sprich mit der sich selbst misshandelnden Person über deine Befürchtungen. Solche Menschen erkennen, dass man ihnen helfen will. Deshalb gehe mit ihnen offen um. Wenn du befürchtest, dass die Person Selbstmord begehen könnte, dann frage sie, wie sie diese Gefahr einschätzt. Wenn du Hilfe brauchst, dann sprich mit einem weisen Menschen, der dir helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen. Mit anderen Worten, halte mal inne. Es steht eine Logik hinter dem selbstverletzenden Verhalten. Und du musst darauf Acht geben. Bedenke, die andere Person ist dir ähnlicher, als du glaubst. Hinter dem Verhalten, das unbegreiflich erscheint, stecken vertraute Motive wie Furcht, Verlangen nach Kontrolle, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit und Zorn. Wenn du im Kreislauf von Selbstverletzung gefangen bist, dann musst auch du innehalten. Dieser Ablauf wird zum Automatismus. Deine Gefühle sagen dir, was zu tun ist, und du reagierst darauf wie ein Roboter. Lügen werden zum Lebensprinzip und entfremden dich von den Menschen, die dich lieben und die dir vielleicht helfen könnten. Ja, das Innehalten scheint gefährlich, wenn deine inneren Schreie lauter werden und wenn du fühlst, dass dein einziger Ausweg bald blockiert werden könnte. Aber es gibt einen anderen Weg. Das ist ein Weg der Weisheit, und weise Menschen betreten ihn, indem sie zunächst über ihre weiteren Schritte nachdenken. Der Kreislauf. Die Ursachen des Kreislaufs von Selbstmisshandlung liegen tief, aber der Auslöser scheint Stress zu sein. Ein schwieriger Umstand und deine Gefühle reagieren. Oder ein unerträgliches emotionales Erlebnis, das keine weiteren Signale braucht, und schon wird die Selbstverletzung ausgelöst. Gewöhnliche Stressoren sind Zorn und Frustration, Angst oder ein Erregungszustand, wo man aus der Haut fahren könnte. Wenn du keine Alternative hast, dann wird Selbstverletzung allmählich zur bevorzugten Reaktion, weil es funktioniert. Sie bringt sofort ein Gefühl der wiedererlangten Kontrolle und emotionalen Erleichterung hervor. Sie bietet eine befriedigende Lösung an, um den stummen, inneren Schreien eine Stimme zu geben. Kurz, sie gibt Frieden, keinen dauerhaften Frieden, aber ein klein wenig Ruhe oder Frieden, was besser ist als nichts. Aber wenn die Erfahrung des Friedens verblasst, warten dieselben Umstände und Gefühle darauf, dein Innenleben wieder durcheinander zu bringen, und der Kreislauf beginnt von Neuem, wie das Diagramm zeigt. Dort sehen wir, Stress führt zu Ritzen, Ritzen zur Erleichterung, Erleichterung zur Schuld und einer unveränderten Lage. Dies wiederum zu Stress, Ritzen und so weiter. Warum Selbstmisshandlung? Welche Botschaft steckt hinter diesem Verhalten? Es scheint ein automatisches, ja, instinktives Verhalten zu sein. Doch es gibt eine Logik hinter selbst zugefügtem Schmerz. Die Menschen tun das aus einem bestimmten Grund. Auch wenn dir ein solches Verhalten fremd erscheint, ist es nicht schwer, sich einige mögliche Gründe dafür vorzustellen. Zum Beispiel, wenn du jemanden schlägst, drückst du damit aus, dass du ihn nicht magst. Du schlägst einen Feind, jemanden, der dich wütend macht. Könnte derselbe Grund auch auf Selbstverletzung zutreffen? Personen mit selbstverletzenden Verhalten können wütend auf sich selbst sein. Sie können das Gefühl haben, dass sie etwas getan haben, was Strafe verdient. Genauer gesagt, sie können sich vom eigenen Körper betrogen fühlen. Eine Frau wurde vielleicht vergewaltigt und fing an zu glauben, mein Körper ist schlecht. Wenn sie einen männlichen Körper hätte, so schlussfolgert sie, dann hätte man sie gar nicht geschändet. Deswegen ist ihr weiblicher Körper schlecht. Natürlich ist der Täter der wahre Schuldige, aber man kann erkennen, dass das selbstverletzende Verhalten dieser Frau für sie selbst Bedeutung und Sinn hat. Das ist nur ein möglicher Grund. Es gibt Dutzende weitere. Und selbstverletzendes Verhalten kann mehr als nur eine Sache aussagen. Unsere Gefühle und unser Verhalten können eine äußerst vielschichtige Bedeutung haben. Es folgen einige Gedankengänge, die hinter der Selbstverletzung stecken. Gedankengang 1: Ich bin schuldig, ich muss bestraft werden. Diese besondere Logik offenbart einen scharfen Einblick in eine Einzelheit. Die biblische Wahrheit lautet: Vor Gott sind wir alle schuldig und haben Bestrafung verdient. Wir haben Gesetze gebrochen, die Gottes Charakter widerspiegeln. Somit haben wir uns gegen ihn aufgelehnt. Wir folgen unseren eigenen Wünschen, statt anzuerkennen, dass er der Herr ist. Manche Menschen mit selbstverletzenden Verhalten verstehen sogar, dass vergossenes Blut irgendwie die notwendige Strafe für Schuld ist. Dies wird deutlich durch die Befriedigung, die sie erleben, wenn ihre Schnitte Blut hervorbringen. Das Problem dabei ist, dass diese Logik an der tieferen Wahrheit vorbeigeht. Wenn der Geist Gottes offenbart, dass wir schuldig sind, dann offenbart er auch, dass Gott selbst das Opfer bereitstellt. Im Alten Testament bestand das Opfer im Tierblut, doch die Menschen wussten, dass dies nur eine vorübergehende Reinigung zu bieten hatte. Sie mussten dieses Blut Tag für Tag und Jahr für Jahr vergießen. Daher lebt der Mensch, der sich ritzt, wie ein alttestamentlicher Hebräer, der nicht erkennt, dass die Opfer eine Vorschau auf das Lamm Gottes waren. Jesus selbst würde die Sünde der Welt wegnehmen, ein für allemal. Gedankengang 2: Ich bin nicht vollkommen. Dieses Denken ist verwandt mit Schuld. Aber es liegt keine offensichtliche Sünde zugrunde und Gott kommt in dieser Sichtweise nicht vor. Hier bist du deinen eigenen persönlichen Ansprüchen und Wünschen nicht gerecht geworden. Du hast nicht genug gegessen. Du hast nicht so ausgesehen, wie du wolltest. Die daraus resultierenden Gefühle imitieren Schuld und wieder scheint das eigene Sühneblut die einzige Antwort zu sein. Gedankengang 3: Die Leute haben recht, ich verdiene das. Wenn Menschen mit selbstverletzenden Verhalten unter der Sünde anderer zu leiden haben, können ihre Verhaltensweisen eine Möglichkeit sein, sich mit dem Einverstanden zu erklären bzw. das zu akzeptieren, was man ihnen angetan hat. Ja, du hast mich verletzt, weil ich es verdiene, verletzt zu werden. Menschen mit selbstverletzenden Verhalten verletzen sich, bevor jemand anders das tun kann. Gedankengang 4. Ich bin zornig. Zorn ist eine häufige Botschaft bei Selbstverletzung. Es kann eine aggressive Weise sein, um zu sagen, ich bin schuldig und verdiene es, bestraft zu werden. Doch oft ist Zorn gegen eine andere Person mit im Spiel. Statt diese Person zu verletzen oder die Wut am Familienhund auszulassen, schlägt der Mensch mit selbstverletzenden Verhalten sich selbst. Ich hasse dich, lautet der Refrain. Aber der Fokus der Wut richtet sich wechselseitig von sich selbst auf die anderen und wieder auf sich. Gedankengang 4. Ich kann diese Gefühle nicht länger ertragen. Mich zu verletzen ist der einzige Weg, meine Gefühle zu stoppen. Wenn dich die Gefühle zu überwältigen scheinen, dann möchtest du sie stoppen. Du musst sie stoppen, sonst töten sie dich, treiben dich zum Wahnsinn oder bringen dich dazu, etwas zu tun, was du unbedingt vermeiden willst. Selbstverletzung lindert kurzzeitig den Schmerz, lenkt deine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart und gibt dir das Gefühl, dass du die Kontrolle wiedererlangt hast. Gedankengang 5. Ich fühle mich außer Kontrolle und andere haben die Kontrolle über mich. Auf diese Weise kann ich die Kontrolle wiedererlangen und niemand kann mich aufhalten. Wenn Menschen mit selbstverletzenden Verhalten Worte finden können, dann sprechen sie oft von Kontrolle. Gedankengang Nummer 6. Worte können meinen Schmerz nicht ausdrücken. Menschliche Wesen fassen ihre Erlebnisse gewöhnlich in Worte. Gefühle müssen kommuniziert werden. Aber was ist, wenn die Worte fehlen? In diesem Fall spiegelt die Selbstverletzung eine Seele wider, die sich auszudrücken sucht. Das ist vielleicht nicht gut verständlich oder präzise, aber die Selbstverletzung erfasst irgendwie die innere Erfahrung. Gedankengang Nummer 7. Hilfe! Manche Menschen mit selbstverletzenden Verhalten wollen dies geheim halten. Das gehört zur Bedeutung des Rituals. Aber viele wollen Hilfe und wissen nicht, wie man darum bittet. Vielleicht haben sie noch nie darum gebeten. Vielleicht sind sie zu stolz. Vielleicht denken sie, dass niemand wirklich bereit ist zu helfen. Wenn eine Person sich selbst verletzt, um auf diese Weise um Hilfe zu bitten, wirft das weitere Fragen auf. Zum Beispiel: Warum solltest du ein verborgenes, schädliches Verhalten wählen, um auf diese Weise um etwas zu bitten? Manche Ehegatten testen ihren Partner, indem sie sich etwas von ihm wünschen, ohne zu sagen, was es ist. Sie denken, wenn du mich liebst, wirst du es wissen, ohne dass ich es dir sage. Wenn der Ehepartner den Test nicht besteht, fühlt sich derjenige, der den Test ersonnen hat, darin bestätigt, wütend zu sein oder sich zurückgewiesen zu fühlen. Auf diese Weise kann Selbstverletzung benutzt werden, um Selbstmitleid und ein übertriebenes Drehen um sich selbst zu rechtfertigen. Dies scheint eine schroffe Methode zu sein, um das zu erklären, was bei der Selbstverletzung möglicherweise im Inneren vorgeht. Aber wenn wir wirklich glauben, dass Menschen mit selbstverletzenden Verhalten etwas gemeinsam haben mit denen, die sich nicht absichtlich verletzen, dann erwarten wir vielleicht, dass Menschen mit selbstverletzenden Verhalten eine Menge selbst besitzen, das ihr Verhalten motiviert. Das geht uns allen so. Die Heilige Schrift erinnert uns immer wieder daran, dass unser größtes Problem, das sogar noch größer ist als Satan selbst, unsere egoistischen Wünsche sind. Stolz und Eigennutz tendieren dazu, unsere Herzen zu regieren. Im Gegensatz zu dem, was wir denken, ist die Selbstliebe niemals ein biblisches Gebot. Das Gebot besteht darin, die anderen in dem Maße zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Den Zweck der Selbstverletzung beim Namen zu nennen, ist ein nützlicher Schritt. Deine Gefühle können sein wie die eines neugeborenen Babys, das ununterbrochen schreit. Wenn du die Bedeutung hinter dem Geschrei verstehst, ist Hilfe möglich. Bei der Selbstverletzung sind die Schreie manchmal höchst ausdrucksstark und offenbaren die Komplexität des menschlichen Herzens. Ein andermal sind sie ziemlich simpel. Ich komme mit diesen Gefühlen nicht mehr klar und das Ritzen lindert den Stress. Wenn ich mich nicht ritze, dann werde ich... Wenn das alles ist, was du von Selbstverletzung verstehst, dann verstehst du genug. Es gibt einen Ausweg, der dich nicht zugrunde richten wird. Genauer nachgefragt, was Selbstverletzung wirklich aussagt. Nun kommt das Entscheidende. Wenngleich das Wissen über Gott an den Rand unseres Lebens gedrängt wird, steht doch alles, was wir tun, einschließlich der Selbstverletzung, in Beziehung zu ihm. Selbstverletzung hat in ihrem Ursprung mit Gott zu tun. Ignoriere ihn und du verpasst die wahre Hoffnung. Die Aussage, ich bin schuldig, ist ein Hinweis auf Gott. Es funktioniert so. All unser Verhalten sagt etwas darüber aus, was wir von Gott halten und was für eine Beziehung wir zu ihm haben. Ich bin schuldig ist ein offensichtliches Beispiel. Schuld bedeutet, dass eine bestimmte Anforderung nicht erfüllt wurde. Das könnte eine Anforderung sein, die du an dich selbst gestellt hast, oder die Anforderungen deiner Familie oder irgendein vages, kulturell bedingtes Ideal. Auf den ersten Blick scheint es nicht so, als ob das etwas mit Gott zu tun hätte. Aber hier kommt eine Tatsache über die menschliche Existenz ins Spiel. Was wir in uns selbst und in unseren Beziehungen sehen, weist auf unsere tiefere, wenn auch oft gemiedene, Beziehung zu Gott hin. Wenn du einen Hass auf Menschen hast, wirst du in deiner Beziehung zu Gott Zorn vorfinden. Wenn dir das Leben so vorkommt wie eine einzige bedrückende Anforderung, dann wirst du ein tieferes Gefühl dafür entwickeln, dass du vor Gott und seinen Anforderungen, nämlich ihn zu lieben mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten zu lieben, nicht bestehen kannst. Wenn dein Leben vor Gott in Ordnung wäre, falls man seinen Maßstäben irgendwie gerecht werden könnte, würde das nicht einen Einfluss haben auf all die anderen Anforderungen, die in dir ein Gefühl des Versagens hinterlassen? Jedenfalls sind es Gottes Maßstäbe, nach denen wir letztendlich gerichtet werden, nicht unsere eigenen oder die anderer Leute. An dieser Stelle wirst du merken, dass du gravierend falsche Vorstellungen von Gott hast. Gott, so denkst du vielleicht, ist pingelig, nie zufrieden und wartet nur darauf, dass du etwas vermasselst, damit er sein Strafgericht über dich ausschütten kann. Weil er so etwas tun wird, könntest du dir das ja ebenso zuerst selbst antun. Aber die Wahrheit ist die, wenn Gott uns zeigt, dass wir ihm nicht gerecht werden, und keiner von uns tut das, ist diese Information in der Tat ein Zeichen der göttlichen Güte uns gegenüber. Er warnt uns, dass wir uns in tödlicher Gefahr befinden, während wir auf einem Weg gehen, der zerstörerischer ist, als wir meinen. Dann lädt er uns ein, zu ihm zurückzukommen, wo er auf uns wartet, um uns mit der Wahrheit zu überraschen, dass wir in dem, was Christus getan hat, Vergebung finden können und nicht in dem, was wir selbst tun. Alles, was wir tun müssen, ist zu glauben. Zu glauben ist natürlich nicht so einfach, wie es klingt. Glauben heißt, ein überreiches Geschenk anzunehmen, und wir fühlen uns unbehaglich, wenn wir nichts haben, was wir dafür geben können. Wir schauen uns verzweifelt nach etwas um, was wir anbieten könnten, zum Beispiel unsere tiefe Reue oder unsere Abscheu gegen uns selbst. Zunächst haben wir das Gefühl, dass das richtig ist, aber das stimmt nicht. Eine großartige Gabe lenkt die Aufmerksamkeit auf die Großzügigkeit des Gebers. Wir werden daran erinnert, dass wir dieses Geschenk nicht selbst erwerben können. Das heißt, dass jegliche Reaktion auf Gottes Gabe, außer Dankbarkeit und Lobpreis, die Großzügigkeit des Gebers schmälert und unsere moralische Fähigkeit, etwas zu den Kosten der Gabe beizusteuern, aufbauscht. Es bedeutet, dass wir auf das schauen, was wir tun, statt auf das, was Gott getan hat. Gott sagt uns, dass wir zu ihm mit leeren Händen kommen sollen, aber wir wollen warten, bis wir uns würdiger fühlen. Dabei sagt uns unser Vater im Himmel immer wieder, dass Jesus würdig war für uns. Wir brauchen ihm nur zu vertrauen. Er erfüllte den Maßstab, weil wir es niemals könnten. Ja, es ist schwer vorstellbar, dass dich jemand so sehr lieben würde, um dies für dich zu tun. Aber das ist Gottes Heilsgeschichte. Wenn du meinst, dass das zu schön sei, um wahr zu sein, ist das ein Zeichen dafür, dass du es langsam verstehst. Wenn du dies alles so hörst, als sei das eine Erzählung über die Verdammnis und über das Leben, wo man sich abmüht, den Anforderungen gerecht zu werden, dann verdrehst du selbst diese Dinge. Deine persönliche Lebensgeschichte handelt von deinem Versagen. Gottes Heilsgeschichte handelt davon, wie diese zu deiner eigenen wird, wenn du Jesus vertraust. Die Aussage, ich bin zornig, weist auf Gott hin. Ich bin zornig kann Folgendes bedeuten. Ich bin zornig und ich bin letztlich zornig auf Gott. Er hätte dafür sorgen können, dass die Dinge anders gelaufen wären. Du hast Unrecht, ich habe Recht. Ich verurteile dich und habe dich für schuldig gefunden und ich werde dich dafür bestrafen, weil ich nicht glaube, dass Gott ein guter Richter ist. Ich traue ihm nicht zu, dass er die Gerechtigkeit vollstrecken wird, die ich meiner Meinung nach verdiene. Wenn man mich verurteilt und ich mich schuldig fühle, dann werde ich auch andere verurteilen. Ich glaube nicht, dass Gott mir Barmherzigkeit erweist, deshalb werde ich anderen auch keine Barmherzigkeit erweisen. Und wieder führen uns diese Aussagen zurück zur wahren Geschichte, die Gott uns erzählt, und nicht zu der Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Gott behält die Kontrolle. Wir können darauf vertrauen, dass er der gerechte Richter der ganzen Welt ist. Für all jene, die ihm vertrauen, ist all sein Gericht an Jesus Christus vollzogen worden. Er ist der Gott, der es liebt, Barmherzigkeit zu üben und Vergebung anzubieten. Fasse das Schweigen in Worte. Sogar der einfache und verzweifelte Schrei. Ich kann dieses Gefühl nicht länger ertragen. Mich zu verletzen ist der einzige Weg, um meine Gefühle zu stoppen. Hat mit Gott zu tun. Auf den ersten Blick scheint auch das nichts mit ihm zu tun zu haben. Und das ist gerade das, worauf es ankommt. Wenn wir schreien, aber nicht zu dem, der uns hört, dann sagen wir damit, dass Gott nicht hört, sich nicht kümmert oder nicht liebt. Wenn sich Kinder verletzt haben, dann rennen sie zu einem Elternteil und dieser wird zuhören und Mitgefühl zeigen. Als Geschöpfe, die in Beziehungen leben, teilen wir unseren Schmerz mit denen, die uns lieben. Wenn wir uns an diejenigen wenden, die genauso sind wie wir, Menschen mit unvollkommener Liebe, die kaum die Macht besitzen, irgendetwas zu tun. Wie viel mehr sollen wir dann zu unserem himmlischen Vater schreien, dessen Liebe vollkommen ist und der auf unsere Schreie reagiert. Wenn sein Volk durch Schwierigkeiten ging, sagte der Herr, und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen. Gott redet von Menschen, die sich verletzt fühlen und lädt sie ein, sich an ihn zu wenden. Doch sie ziehen die Isolation vor und heulen auf ihren Betten. Diese selbstbezogene Haltung durchzieht die Menschengeschichte. In unserem Elend neigen wir einfach nicht dazu, uns an den Herrn zu wenden. Demzufolge bestehen die Menschheitsgeschichte und unsere eigenen Geschichten aus Perioden der Hinwendung zum Herrn und des Weggehens von ihm. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Unsere unsteten Herzen wenden sich nicht ein für allemal dem Herrn zu. Sie irren umher und kehren zu ihm zurück, wieder und wieder. Dass wir uns lieber an andere Menschen wenden, hat seine Ursache darin, dass wir bei ihnen nicht so mit vielen Verpflichtungen rechnen müssen. Wir rufen und sie hören zu. Aber wenn wir uns an den Herrn wenden, ändert sich unsere grundlegende Zugehörigkeit. Wir rufen, er hört zu und handelt, und wir folgen ihm. Wenn wir uns an den Herrn wenden, führt das dazu, dass unser ganzes Leben in Jesus Christus Wohnung findet. Für Menschen, die ihr eigener Herr und unabhängig sein wollen, was ja für Menschen mit selbstverletzendem Verhalten zutrifft, ist das ein zu hoher Preis. Aber sogar dann lädt Gott uns ein. Die Einladung enthält ein Versprechen, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Wenn du spürst, dass du nicht genug bist, um zu Christus zu kommen, dann hast du den Maßstab erfüllt, um zu kommen. Die Einladung richtet sich an Menschen, die das Gefühl haben, nicht bestehen zu können. Aber wenn du dich fühlst, als wärst du schlimmer als der Schlimmste, dann pass auf. Du könntest die Liebe, die Jesus Christus uns bereits erwiesen hat, klein machen, indem du andeutest, dass Gottes Liebe menschliche Beschränkungen hat. Vielleicht hast du eine religiös klingende Ausrede parat, die dir ein reines Gewissen gibt, wenn du Jesus ausweichst. Wenn du eine Einladung zu einem wunderbaren Fest ausschlägst, indem du sagst, du wärst nicht würdig, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du einfach nur nicht hingehen willst. Schreie des Herzens. Angenommen, du bist zu einem gewissen Grad unwillig, dich mit deinem Schmerz an den Herrn zu wenden. Du bist nicht bereit, die Verhaltensweisen aufzugeben, die bei dir anscheinend funktionieren. Auch wenn das auf dich zutrifft, spricht Jesus Worte der Gnade zu dir. Wenn du Erfahrungen machst, die schwer in Worte zu fassen sind, hilft es, wenn jemand sich mit diesen Erfahrungen identifizieren kann, ohne dass du diese erklären musst. Du fühlst dich gesegnet, hoffnungsvoller und weniger isoliert. Das ist es, was der Herr tut. Wenn er uns einlädt, zu ihm zu kommen, beschreibt er unsere Erfahrungen. Wenn uns die Worte fehlen, spricht er sie für uns aus und lädt uns ein, darin einzustimmen. Du findest diese Worte in den Psalmen. Wenn du sie liest, dann ist es so, als ob du deine eigene Seele reden hörst. Psalm 4, Vers 2. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Psalm 5, die Verse 2 bis 3. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen, höre auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Psalm 6, Vers 4. Meine Seele ist sehr erschrocken, und du, Herr, wie lange? Psalm 63, Vers 2. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Warum hat Gott die Psalmen in die Bibel aufgenommen? Gewiss lehren sie uns, wie man den Herrn anbeten soll. Aber das ist nicht alles. Merkst du, dass Gott wirklich will, dass wir mit ihm reden, wenn wir uns abquälen? Und zwar so sehr, dass er uns sogar Worte zum Aussprechen anbietet, wenn wir sprachlos sind. Ein Psalm nach dem anderen enthält seine Einladung an uns, zu ihm zu schreien, statt auf unseren Betten zu heulen. In diesem Sinne solltest du einen Psalm heraussuchen, den du dir zu eigen machst, einen, der deine Erfahrungen aufgreift und dich zum Herrn bringt, statt zur Selbstverletzung. Beginne mit Sätzen oder Abschnitten aus den Psalmen und sprich sie aus deinem Herzen vor dem Herrn aus. Vergiss nicht, dass diese Worte nicht nur von einem menschlichen Dichter stammen, der seinen Kummer bzw. seine Isolation ausdrückt, sondern es handelt sich um von Gott autorisierte Worte. Jesus selbst benutzte viele von ihnen, um zu seinem Vater zu rufen. Sie lehren uns, wie man zu Gott ruft, der sich freut, wenn er uns hört. Worte des Sündenbekenntnisses. Wenn wir es einmal gewohnt sind, zum Herrn zu rufen, dann stehen uns noch mehr Worte zur Verfügung. Zu den wichtigsten gehören Worte des Sündenbekenntnisses. Sünde zu bekennen hat zugegebenermaßen ein schlechtes Image. Es erzeugt die Vorstellung von Bestrafung, Scham und jemandes Zorn gegen uns. Es ist aber eine Realität, dass wir alle jeden Tag sündigen. Und die Überführung von Sünde ist ein Beweis dafür, dass Gottes Geist in unserem Leben wirkt. Sünde richtet sich gegen Gott, aber Sündenerkenntnis ist eine Gabe von Gott. Deshalb beziehe auch Worten des Bekennens mit ein, wenn du mit Gott sprichst. Es ist nicht das Ziel, eine lange Liste mit einzelnen Sünden aufzustellen. Ziel ist es, zu erkennen, dass dein sündhaftes Verhalten und deine sündhaften Gedanken gegen Gott gerichtet waren. Zum Beispiel ist Egoismus Sünde, denn das Leben ist nicht dazu da, dass wir uns um uns selbst drehen, sondern dass wir Gott die Ehre geben. Tratsch ist Sünde, denn er richtet sich gegen Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen worden sind. Jeder kann eingestehen, dass er manchmal falsche Dinge tut. Viele sind in der Lage zuzugeben, dass sie Sünder sind. Aber es ist weniger üblich, daran zu denken, dass sich Sünde gegen Gott richtet. Die Schrift sagt sogar, dass die alltäglichen Konflikte des Lebens in Wirklichkeit ein Beweis für den Hass gegen Gott sind. Unsere Sündenbekenntnisse könnten sich so anhören: Jesus, ich bekenne, dass ich durch meine Selbstverletzung ignoriere, dass du für mich verwundet wurdest. Ich zweifle an deinen Verheißungen, obwohl ich weiß, dass du die Wahrheit sprichst. Vater, ich bekenne, dass ich mich lieber an mein Inneres wende, statt mich an dich zu wenden. Und doch bin ich so überwältigt durch das, was ich fühle. Bitte hilf mir. Vater, ich bekenne, dass ich dies tue, weil ich Kontrolle ausüben will, statt auf deine Kontrolle zu vertrauen. Die Freiheit zum Bekenntnis erwächst aus dem Wissen. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, durch Jesus Christus. Egal wie viel Sünde wir in uns selbst entdecken, es gibt mehr als genug Gnade und Barmherzigkeit, um uns zu vergeben und zu verändern. Gott hat seine Freude daran, uns zu vergeben. Es macht seinen Namen groß, wenn er Vergebung anbietet, die alles übersteigt, was in menschlichen Beziehungen geschieht. Nach dem Sündenbekenntnis gibt uns die Schrift noch weitere Worte, die wir sagen können. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Bei dir ist die Vergebung. Achte darauf, dass du mit Dank schließt, nicht mit Schuld. Scham, Erinnerungen und Schikane. Vergebung ist das, was wir am nötigsten haben. Sie reicht bis in die Tiefen des Kampfes mit der Selbstverletzung. Doch die Vergebung lässt sich nicht immer so eindeutig mit der Scham in Verbindung bringen, die zur Selbstverletzung führen kann. Versagen. Scham tritt in verschiedenen Formen auf. Manchmal spüren wir, dass wir unseren eigenen Idealen oder den Idealen der anderen nicht gerecht geworden sind. Wir sind nicht schön genug, wir haben nicht genügend erreicht. Wir fühlen uns im Allgemeinen unterdurchschnittlich oder wir werden von wichtigen Leuten nicht beachtet. Das können tiefe Wunden sein, die durch Selbstverletzung ausgedrückt werden können. Sie kann auch eine Form der Selbstbestrafung sein, weil wir nicht besser sind, als wir sind. Eine derartige Selbstverletzung ist ein Weg, um an der Idee festzuhalten, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Manchen dieser Kämpfe mit der Scham kann man mit einfacher Weisheit begegnen. Wenn du dich beispielsweise deshalb selbst verletzen willst, weil du bei einer Prüfung schlecht abgeschnitten hast, nimm dir vor, stattdessen aus deinen Fehlern zu lernen. Bitte um Hilfe und bereite dich gut auf die nächste Prüfung vor. Aber wenn du spürst, dass andere Leute intelligenter sein werden als du, egal was du tust, was sagst du dann über deine Beziehung zu Gott? Manchmal hat Selbsthass eine Wurzel im Stolz, obwohl es bestimmt nicht danach aussieht. An der Oberfläche scheint das Problem genau das Gegenteil zu sein, nämlich, dass wir besser von uns denken sollten. Aber wenn du dein Herz nach Stolz durchsuchst, dann ist er gewöhnlich auch in irgendeiner Form zu finden. In diesem Fall zeigt sich der Stolz darin, dass wir mehr für uns selbst wollen. Wir möchten auf eine Weise großartig sein, wir wollen Anerkennung, Ansehen, irgendeine Art persönlichen Ruhm und wir kriegen das nicht. Unser Verlangen danach ist größer als unser Verlangen nach Gott. Wir wollen Gott sein, statt dem einen wahren Gott zu vertrauen. Was ist die Alternative? Wir bekennen, was mit uns los ist und wenden uns an den Gott, dessen Herrlichkeit und Heiligkeit in uns Ehrfurcht erzeugt und dessen Demut uns ein anderes Modell wahrer Menschlichkeit vorstellt. Geplatzte Hoffnungen und Ablehnung. Eine andere Art der Scham entsteht, wenn wir von einer wichtigen Person abgelehnt worden sind. Vielleicht hat der Liebste gegen uns gesündigt. Vielleicht hast du dir eine Beziehung gewünscht, die er nicht wollte. Da Abweisung den Zwang zur Selbstverletzung auslösen kann, wird es nun Zeit, innezuhalten. Rufe zum Herrn und heule nicht auf deinem Bett. Tritt deinen Zweifeln an Gottes Plänen für dein Leben entgegen. Im Moment geht es dir miserabel. Aber wenn Gott Jesus gesandt hat, um für uns zu sterben, damit wir leben, warum sollte er dann nicht auch jetzt für uns sorgen? Gottes Pläne schließen auch Bedrängnis und Enttäuschung mit ein, aber seine Liebe hat er bereits in Jesus erwiesen. Und das alles ist wohl durchdachter, als uns bewusst ist. Selbst durch unsere Bedrängnis tut er Gutes. Manchmal besteht das Gute darin, dass er uns lehrt, ihm zu vertrauen. Das ist eine geistliche Reaktion mit Ewigkeitswert. Schikane. Die schwerste Art von Scham entsteht, wenn wir körperlich oder sexuell verletzt worden sind. Die Sprache der Selbstmisshandlung ist vielschichtig und drückt Zorn aus, Selbsthass, Schmerz, Schuld und Selbstbestrafung. Wenn so viel im Inneren vorgeht, meinen die Opfer, dies sei der einzige Ausweg, um eine vorübergehende Entlastung zu erfahren. Opfer können in den Psalmen Worte finden, um ihren Schmerz auszudrücken. So oft sind sie die Schreie der Unschuldigen und Unterdrückten. Aber Gottes Worte an die Opfer gehen über die Psalmen hinaus. Die gesamte Bibel spricht denjenigen Trost und Ermutigung zu, die Ungerechtigkeit erfahren haben. Wehe, sagt der Herr, den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Mit Strenge und Härte herrscht ihr über sie. Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern. Und dann sucht der Herr nach seiner Herde, rettet sie und führt sie persönlich zu prächtigem Weideland. Der Prophet Jesaja sah eine Zeit voraus, wo es keine Scham mehr geben würde. Er wandte sich an die Frauen, welche die zur damaligen Zeit größte Schande durchlitten. Freue dich, du Unfruchtbare! Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Mit Christus ist diese Zeit gekommen. Der Weg führt zu Jesus. Jesaja richtet unseren Blick auf das wahre Ziel. Zu Gott zu schreien, Sünde zu bekennen und seinem Wesen zu vertrauen, sind entscheidende Schritte, die alle zu Jesus führen. Jesus ist das Zentrum der ganzen Heiligen Schrift und wahre Hoffnung können wir finden, wenn wir dasselbe Ziel verfolgen. Jesaja konnte diese Segnung ankündigen, weil er in prophetischer Weise Zeuge vom Leiden und Auferstehung Jesu geworden ist. Er sah, dass ein Mann für unsere Sünden verworfen, bloßgestellt, schikaniert und zerschlagen werden würde, sodass seine Nachkommen gedeihen könnten. Wir sind seine Nachkommenschaft, wenn wir uns an ihn wenden. Wir tendieren immer noch dazu, zwischen dem Zorn Gottes und der Liebe Jesu scharf zu unterscheiden. Aber Jesus ist der vollkommene Abdruck, der unverfälschte Ausdruck vom Wesen Gottes. Wenn wir Jesus sehen und erkennen, dann sehen und kennen wir den Vater, sie sind eins. Das Kreuz offenbart Gottes Zorn über die Sünde und seine Liebe zu seinem Volk. Es offenbart die Demut Jesu, sogar bis zum Tode zu dienen, und seine Größe, Macht und Erhöhung, denn der Tod hat keine Macht über ihn. Du möchtest ein Zuhause finden. Du möchtest Frieden und Ruhe. Du hast nach diesen Dingen gesucht, als du dich selbst verletzt hast. Aber die Kontrolle zu haben, erfüllt auch nicht deine Erwartungen. Schaue nun weg von dir selbst. Die Antwort liegt in Jesus. Suche ihn und er wird sich finden lassen. Handlungsschritte. Nachdem wir uns mit dem großen Ganzen befasst haben, kommen hier ein paar konkrete Schritte, die du tun kannst. Erstens, möchtest du dich ändern? Gewöhnlich lautet die Antwort ja und nein. Veränderung ist schwer, teilweise deshalb, weil wir uns nicht ändern wollen. Unser Verhalten führt zu Unannehmlichkeiten, doch es dient einem Zweck in unserem Leben. Deshalb stelle dir regelmäßig diese Frage. Sie wird dich daran erinnern, deiner Motivation ins Auge zu sehen und mit ihr zum Herrn zu kommen. Es braucht Zeit, um zu erkennen, dass der Weg mit Jesus besser ist als der Weg der Selbstverletzung. Zweitens, öffne dich für andere Menschen. Selbstverletzung liebt die Verborgenheit. Doch Gottes Weg ist ein Weg des Lichts und der Offenheit. Wenn du nicht offen und ehrlich mit jemandem sprichst, dem du vertraust, der kompetent ist und der helfen kann, dann heißt das wahrscheinlich, dass du nicht bereit bist, dich zu ändern. Drittens. Wachse in der Ehrlichkeit. Lügen treten in vielen Formen auf. Von faustdicken Lügen bis hin zu Verschleierungen. Denke jeden Tag darüber nach, auf welche Weise du versucht hast, dein Verhalten zu verbergen. Bekenne diese Dinge vor Gott und erwäge es auch, es der Person zu bekennen, die du getäuscht hast. Wenn sich Lügen in Beziehungen häufen, fühlen wir Scham, Isolation und Hoffnungslosigkeit. Das ist eine der Lieblingsstrategien des Teufels. Viertens. Nähre dich von der Heiligen Schrift. Die Psalmen, Evangelien und der Epheserbrief sind gute Texte, mit denen man anfangen kann. Tägliche schriftliche Aufzeichnungen können dir helfen, über die Schrift nachzudenken. Fünftens. Suche dir gute Bücher aus, die Gottes Gnade deutlich vermitteln. Denke über das Buch The Cross-Centered Life, das kreuzzentrierte Leben, von C.J. Mahaney nach oder über andere Bücher, die bei Resources for Changing Lives erhältlich sind. Sechstens. Da deine Selbstverletzung einem Muster folgt, bei dem du voraussehen kannst, in welchen Situationen, zu welchen Zeiten und an welchen Orten du am meisten gefährdet bist, stellt sich die Frage: Welche Alternativpläne kannst du aufstellen für den Fall, dass du wieder in solche Situationen gerätst? Vergiss nicht, du musst dich für diese Alternativen entscheiden, einen Freund anrufen, an einem öffentlichen Ort lesen, lange bevor deine Gefühle den kritischen Punkt erreicht haben. Siebtens. Schreibe die Bedeutung und den Zweck deiner Selbstverletzung auf. Was willst du damit sagen? Achtens. Wenn du versagst, dann gib dich nicht der Hoffnungslosigkeit hin. Alle Menschen versagen. Das ist nun einmal so. Aber wenn wir uns an Jesus wenden und seinen Geist empfangen, ist nichts hoffnungslos. Wir haben Vergebung, tiefere Weisheit und Kraft, um einen anderen Weg zu gehen. Wenn du in der Hoffnungslosigkeit feststeckst, geschieht das, weil du stecken bleiben willst? Neuntens. Lies dich durch die Psalmen, um deinem Herzen eine Stimme zu geben, und richte deine persönlichen Reflexionen nach ihnen aus. Sie sind ehrlich, nicht immer schön. Und doch enden sie konsequent mit Lobpreis und Dank.